Ja. Ich will dem, was die Teens in der Freizeit gelernt haben, mich ein bisschen anschließen und hatte schon vorher überlegt, das habe ich mir jetzt nicht von denen abgehört, aber vorher schon entschieden zu sagen, ich möchte den Sommer ein bisschen nutzen, ein paar thematische Themen zu predigen und auch andere Geschwister werden dabei helfen, welchen Unterschied macht unser Glaube in der Praxis? Welche Veränderung bringt er mit sich? Meistens, wenn wir über die Veränderung denken, dann denken wir vielleicht erst an die Veränderung meiner Stellung vor Gott. Aber Veränderung nach biblischem Vorstellung, Bericht, beginnt immer in unseren Gedanken. So heißt es dann zum Beispiel in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. So findet dann Veränderung statt. Aber wie sieht dann diese neue Sichtweise konkret aus? Wie sollen wir anders denken? Und ich möchte das in drei Blickrichtungen heute Morgen unterteilen. Zuerst in unserer Blickrichtung auf Gott. Wir sollen Gott ehren. Die größte Veränderung für viele ist, überhaupt an Gott zu denken. Und ich meine dabei nicht nur ab und an, oh, es ist Sonntag, vielleicht sollte ich in Gottesdienst gehen. Oder Essen steht auf dem Tisch, sollten wir vielleicht noch ein kurzes Dankgebet sprechen. Sondern über eine grundsätzliche Einstellung, mich zu fragen, was Gott über jeden Lebensbereich denkt. Und die Bibel nennt das Heiligung. Heiligung ist, wenn wir mehr und mehr Bereiche unseres Lebens Gott zur Verfügung stellen. Wenn ich in den verschiedenen Lebensbereichen einfach sage, Gott, was möchtest du, was soll ich am Wochenende machen? Welche Ausbildung soll ich anfangen? Soll ich heiraten? Wenn ja, wen? Wenn du sagst, ja, das ist zu persönlich, das entscheide ich selber, dann sagst du damit, in diesem Bereich vertraue ich Gott nicht, sondern ich meine, ich kann das besser entscheiden, als Gott das kann. Wenn wir glauben, dass Gott allwissend ist und es gut mit uns meint, dann lass ihn entscheiden und akzeptiere seine Entscheidung. Nimm das an, sage, okay, ich verstehe vielleicht nicht alles, warum dieses bei mir so ist und bei jemand anders ist. Aber Gott, ich habe dich gebeten, dass du führst und leitest und ich vertraue dir jetzt, dass du auch mich recht führst und so formst, wie du es gebrauchen möchtest. Warum ist das nötig? Warum brauchen wir diese Erneuerung des Sinnes? Warum brauchen wir diese Veränderung? Schon sehr früh in der Bibel beschreibt Gott die Probleme, die in unserem Kopf stattfinden. Wenn du mitlesen möchtest, schlag 1. Mose Kapitel 6 auf. Das ist kurz vor der Flut, der Sintflut, von denen der Kinder auch gesungen haben. Was war es? Das dritte S. 1. Mose 6, Vers 5. Und dort heißt es, 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und das war nicht erst seine Aussage von heute oder von gestern oder der letzten 50 Jahre, sondern das war seine Aussage vor 5000 Jahren ungefähr. Ja, so. Er sagt, zu dem Zeitpunkt war schon, er sieht nicht nur, dass die Leute ab und an mal was getan haben, was nicht gut war, sondern dass ihr Sinnen, ihre Gedanken grundsätzlich böse waren. Und Gott greift ein. Und er schickt die Flut. Noah findet Gnade in den Augen des Herrn, dass überhaupt noch Menschen am Leben sind. Und er will das gebrauchen, um zu zeigen, zu sagen, so geht's nicht weiter, wir brauchen eine Veränderung. Und was er möchte, ist, dass wir gerne an ihn denken. Dann springen wir ein ganzes Stück in die Psalmen. Das ist genau in der Mitte einer Bibel, Psalm 19, Und dort lese ich einmal den letzten Vers von Psalm 19. Hier ist ein Psalm von David. Und hier war sein Anliegen. Er betete quasi in diesem letzten Vers und sagte: Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Was sind unsere Gedanken? Sagen wir, hey, Gedanken sind in mir drin, das ist meins, damit kann ich machen, was ich will. Oder sagen wir, Herr, lass das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Herr und mein Erlöser. Herr, was ich darüber denke, was ich über den Kollegen denke, was ich über die Arbeit denke, was ich über dich denke, was ich über meine Umstände denke, was ich über die Welt, wie sie im Moment ist, denke, wie ich über mich selber denke. Herr, lenke du mein Denken. Dass es nicht bestimmt ist von, wie ich mich gerade fühle, sondern bestimmt ist von deinem Wort. Aber wie wissen wir, was Gott gefällt? Dafür hat er uns sein Wort gegeben und dazu müssen wir es natürlich kennen. Und Gott an verschiedenen Stellen fasst das für uns zusammen, sagt, naja, das ist ein dickes Buch, das gebe ich zu. Also, was meine Erwartung ist, fasse ich zusammen. Eine von diesen Zusammenfassungen ist in Micha 6, Vers 8. Und weil das manchmal ein bisschen schwierig zu finden ist, habe ich das an der Leinwand, du kannst es gerne bei dir mitlesen. Dort sagt Gott, er hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und einsichtig, man kann es auch übersetzen, demütig, zu gehen mit deinem Gott. Er sagt, hier ist, was Gott möchte. Was sieht er als gut? Was sieht er als, das gefällt mir, so kannst du mich ehren. Er sagt, das tut er, was fordert der Herr, als Recht zu üben. Okay? Und nicht in unserem modernen Sprachgebrauch, naja, ich übe mal, aber es klappt nicht, ja? Sondern in dem Sinne von zu tun. Ja? Als das zu tun, was wir wissen, was richtig ist. Güte zu lieben. Eine Liebe zu haben für Güte und Barmherzigkeit. Im Neuen Testament wird dieses Wort häufig als Gnade übersetzt. Er möchte, dass wir eigentlich so sind wie er. Gerechtigkeit und Gnade und demütig zu gehen mit unserem Gott. In dem Wissen zu sagen, zu erkennen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche diese Orientierung, ich brauche diesen Blick, ich brauche deine Anleitung. Und so zu gehen oder zu wandeln, da nicht nur diese Information zu haben. Ja, das ist ein wunderbarer Vers, der ist super zum Auswendiglernen. Er ist noch besser zum danach Leben. Ja, das beste Wissen hilft mir nicht, wenn es nicht prägt, was ich tue. Dass ich weiß, dass ich mich mehr bewegen sollte, macht mich noch nicht gesünder. Dass ich weiß, naja, vielleicht ein bisschen weniger Fett und mehr Obst und Gemüse, ist das eine zu wissen, das andere danach zu leben. Und Gottes Wort zu kennen, ist wunderbar. Aber wir müssen auch danach leben. Ja? Und das ist, was Gott hier sagt. Was fordert er von dir, als Recht zu tun? Barmherzigkeit zu lieben und demütig wirklich zu wandeln mit unserem Gott. Und dieses Nicht-zu-tun ist genau der Vorwurf, den Jesus den Pharisäern gegenüber äußert. Er sagt, ihr könnt so viele Verse zitieren, da kommt keiner von uns mit. Aber wehe euch, ihr Heuchler. Ihr kennt all diese Gebote und ihr sagt all diese Sachen auswendig. Aber ihr sagt das eine und lebt das andere. Kehrt um von diesem Weg, wandelt mit dem Herrn. Wie ehren wir Gott? Was möchte er von uns? Nun, die meisten von euch kennen das oberste Gebot. Das ist was? Wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und dann das nächste, seinen Nächsten wie uns selbst. Okay? Das ist, was Gott möchte. wie bringt er uns dazu? Denk mal ganz besonders an das, was du über Jesu Leben weißt. Wir haben in der Einführung schon ein bisschen davon gesprochen. Er kam nicht als derjenige, der uns zwingt, sagen, ich komme jetzt und ich bringe dich dazu, mich zu lieben. Das ist mein oberster Befehl. Das ist nicht, wie er gekommen ist. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er erzwingt es nicht, sondern er gab sich für uns. Er hat uns zuerst geliebt und möchte dieses dann quasi als unsere Reaktion. Das heißt, wir ehren Gott, wenn wir uns an sein Werk erinnern und nach seinem Wort leben. Ja, das wollen wir auch in diesem Gottesdienst tun. Wir haben schon Sachen hier vorne stehen für Abendmahl nachher. Ihn zu ehren, indem wir uns erinnern, das ist, was Christus für mich getan hat. Und dann aber auch zu sagen, okay, es reicht nicht nur einfach diese Handlungen durchzuführen, sondern dass wir danach leben. Und ja, auch in den Ferien. Nirgendwo steht drin, hier sind die Anweisungen für Januar bis Juli und dann gibt es eine Pause und dann Fortsetzung im September. Ja? Sondern Gottes Wort gilt für jedes Alter, für jeden Lebensabschnitt und für jede Jahreszeit. Die ändert sich nicht. Klar sind die Lebensabschnitte anders und sieht das manchmal anders aus, aber Gottes grundsätzliche Erwartungen sind die gleichen. Zuerst in unseren Gedanken, dass wir überhaupt an Gott denken und sagen, okay, Herr, das, was ich jetzt heute Nachmittag vorhabe, was auch immer das ist, ob du sagst, ich lege mich hin, ruhe mich ein bisschen aus, hoffentlich in irgendeinem schattigen Plätzchen, oder ich gehe raus, was auch immer, ja, Herr, ich will dich ehren. Ich will das tun, was du von mir möchtest. Lass mich an dich denken. Das ist diese eine Blickrichtung zu Gott hoch. Aber wie sollen wir über die anderen denken, über den Nächsten? Wir haben eben schon erwähnt, dass das oberste Gebot war, Gott zu lieben. Und dann geht es ja weiter und sagt, und den Nächsten wie uns selbst. Wir sollen also nicht nur über Gott anders denken, sondern auch über die Mitmenschen. Und das ist nicht von Natur aus in unseren Gedanken. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist eine unschöne Liste. Was haben die alle gemeinsam? Und es ist keine Grammatikfrage, irgendwie, ne, welcher Buchstabe wo, sondern sie sind alle gegen andere gerichtet. Sind immer zum Schaden von anderen. Die Menschheit hat dieses Problem seit dem Sündenfall, dass wir immer gerne anderen die Schuld geben. Ja, das ist wegen den anderen Lästerung, falsche Zeugnisse und auch schon seit dem ersten Brüderpaar kommt es zu dem ersten auf der Liste, Mord, zwischen Kain und Abel. Aber wir sollen den Nächsten, die anderen Menschen um uns herum, nicht als Kontrahenten, sondern als Gottes geliebte Geschöpfe sehen. So heißt es in Sacharja, vorletzte Buch des Alten Testamentes, und sind nicht keiner von euch in euren Herzen auf das Unglück des anderen und falschen Eid liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Ich möchte, dass ihr nicht negativ, nicht schlecht, nicht ausnutzend über andere denkt. Jeder Mensch existiert zu Gottes Ehre und nicht für uns. Egal wie nah, egal wie fern, andere Personen sind nicht von Gott geschaffen, um dich glücklich zu machen. Noch nicht mal die Kinder, noch nicht mal der Ehepartner, nicht die Eltern. Gott hat jeden Einzelnen geschaffen, damit wir ihn ehren und damit wir einander ermutigen, diesen Weg zu gehen. Ich will das ein bisschen konkretisieren. Besonders gut aussehende Geschöpfe sind nicht dazu da, um dich eifersüchtig zu machen, sondern den Schöpfer zu loben. Weniger ansehnliche Geschöpfe sind nicht dazu da, uns darüber lustig zu machen, sondern Gottes Güte zu erweisen. Reiche Menschen sind nicht dazu da, uns neidisch zu machen, sondern uns an die himmlischen Reichtümer zu erinnern. Arme Menschen sind nicht dazu da, dass wir Vermutungen anstellen, warum das bei ihnen der Fall ist, sondern an die Vergänglichkeit des Reichtums zu erinnern. Nachbarn sind nicht dazu da, dich zu nerven, sondern ihnen die Liebe Christi zu zeigen. Oder so rum formuliert, unsere Mitmenschen sind Möglichkeiten, Gottes Liebe zu zeigen. Sehen wir andere so? Sehen wir sie als Gelegenheiten, als Möglichkeiten, als Empfänger dessen zu sagen, Gott hat mir vergeben, Gott hat mir Gnade erwiesen, Gott ist geduldig mit mir gewesen, er hat mir so viel vergeben und jetzt möchte Gott mich gebrauchen, damit ich dieses meinem Nächsten weitergebe. Ich kann für sie Christus in Menschengestalt sein. Ja? Natürlich, wir sind nicht Christus, das ist klar, aber wir nennen uns Christen. Das heißt, wir reflektieren Christus und das bedeutet, wir sollen auch dementsprechend leben. Ist das immer einfach? Ganz und gar nicht. Von Natur aus bin ich viel lieber alleine. Wir hatten jetzt eine Woche, wo die Kinder auf der Freizeit waren, ein bisschen Urlaub gemacht. Und wo sind wir hin? Wo möglichst wenig Leute sind. Das ist für mich Erholung. Aber das ist nicht Gottes Auftrag, als unser Hauptauftrag. Wir dürfen das machen, um uns zu erholen. Genauso wie wir schlafen dürfen, aber Gott hat uns nicht geschaffen, das ganze Leben zu verschlafen. Ja? Jesus hat sich nicht einfach im Himmel zurückgezogen, sondern er ist auf diese Erde gekommen. Wozu? Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist nicht gekommen, um touristenmäßig sich mal was anzuschauen, was hier unten passiert. Um beeindruckt zu werden von dem, was die Menschen hier gebaut und angestellt haben. Sondern er ist gekommen mit einem Auftrag. Und er ist gekommen von Liebe getrieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Ja. Deswegen ist er gekommen. Und das bedeutet uns so viel zu sagen, okay, ich weiß, nicht von Gott geliebt, aber ich bin ja in dem Prinzip nicht so viel anders als jeder andere Mensch auch. Und wenn Gott das für mich ist, dann ist es auch für meinen Nächsten. Und der Nächste ist nicht unbedingt der, dem ich mich nahe fühle, sondern der einfach neben mir ist. Vielleicht jetzt, vielleicht in der Bahn, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Nachbarschaft. Aber was ist, wenn diese Leute sündhaft leben? Wenn diese Leute Gott komplett ablehnen? Was sollen wir dann machen? Immer noch wie Jesus. Liebe die Menschen, ohne ihre Sünde gut zu heißen. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist zu den Menschen gekommen und er wollte das Beste für sie. Er hat Sünder angenommen. Er wurde ein Freund von Zöllnern und Sündern genannt. Warum? Weil er mit denen Zeit verbrachte. Ja? Die hörten ihn gerne. Hat er gesagt, ja, ist alles okay, wie er so lebt? Nee, hat er nicht. Der hat ihnen schon gesagt, dass es verkehrt ist. Aber er hat sie nicht abgelehnt. Ich weiß, gerade in unserer Gesellschaft, Leute tun sich extrem schwer damit, weil sie häufig ihre Sünde als ihre Identifikation sehen. Ja, ich bin so und so. ich bin Alkoholiker, ich bin homosexuell, ich bin was auch immer. Und ich identifiziere mich damit. Aber Gott sagt, nee, nee, was du bist, ist, du bist mein Geschöpf. Und ich habe dich lieb. Ich heiße nicht alles gut, was du machst. Und das gilt ja auch bei uns. Gott liebt uns, Gott hat uns geschaffen, aber sagt nicht zu allem Ja und Amen, was wir denken, tun und handeln. Wir sündigen, wir handeln verkehrt. Und Gott sagt, nee, das, was du verkehrt machst, ist verkehrt. Aber das ändert nicht, dass du mein Geschöpf bist und dass ich dich liebe. Und Gott möchte, dass wir genauso miteinander umgehen. Dass wir auch diese Liebe zeigen. Es ist so entscheidend, wie wir das sehen. Ich möchte das an zwei Stellen im Lukas-Evangelium zeigen. Und ich möchte, wenn du deine Bibel dabei hast, schlage die bitte auf. Zum einen ist das Lukas 19. Vers 41 und 42. Das ist Jesus und er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß, er hat schon vorher gesagt, ich werde dort überliefert werden, ich werde getötet werden. Von den Leuten in Jerusalem. Hier ist seine Einstellung, Lukas 19, 41 und 42. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus sieht die Stadt, Jesus sieht die Menschen in der Stadt, er weiß, was sie ihm antun werden und er weint. Nicht über das, was sie ihm tun werden, sondern was das mit ihnen macht, dass sie ihn ablehnen. Geh ein Kapitel zurück zu Lukas Kapitel 18. Da ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, die den meisten von euch vertraut ist, nämlich von dem Pharisäer und dem Zöllner. Und in Vers 11 lesen wir über den Pharisäer, Lukas 18, Vers 11. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Die sind nur ein Kapitel auseinander. Aber sie zeigen einen riesigen Kontrast. Zwischen dem selbstgerechten Pharisäer, der sagt, Herr, du musst dankbar sein für wie wunderbar ich bin. Ich bin nicht so schlecht wie all die anderen. Und Jesus, der diese Menschen sieht und sagt, ich wünschte, sie wären gerettet. Wie sehen wir andere Menschen? Was ändert sich in unseren Gedanken zu dem, wenn ich den Herrn nicht kenne und sage, was mit denen los ist, ist auch nicht mein Problem. Ja? Hauptsache, ich habe meine Ruhe, Hauptsache, ich kann mich durchsetzen, Hauptsache, ich kriege meine Stellung, Hauptsache, ich komme pünktlich, Hauptsache, ich. Und jetzt setzt Gott uns eine neue Brille auf und sagt, hey, schau auf die Welt, wie ich auf diese Welt schaue. Nicht mit dem Spiegel vor Augen sagen, wie geht's mir, sondern mit der Brille, die sagt, Herr, wie siehst du diesen Menschen? Was möchtest du an ihm wirken und kannst du mich gebrauchen? Und deswegen noch ein dritter Blickwinkel, nämlich, wie sollen wir dann uns selber sehen? Prüfe dich selber. Ich habe ganz am Anfang Römer 12, Vers 2 zitiert. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Hier ist der nächste Vers, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Merkt ihr, okay, hier ist, wie ich möchte, dass ihr über euch selber denkt. Nicht zu hoch. Nicht, dass wir irgendwie mehr, wichtiger, besonderer sind als alle anderen. Aber auch nicht andersherum. Wir sind nicht wertlos, aber auch nicht das wichtigste Wesen auf der Welt. Gottes Schöpfung hat schon vor dir und vor mir funktioniert und wird auch ohne uns weitergehen. Gleichzeitig möchte Gott dich gebrauchen, einen Unterschied für jemand anders zu machen. Ja. Bei mir war es, als ich im Austauschjahr war, eine Klassenkameradin, die gesagt hat, hey, ich gehe zu unserer Jugendveranstaltung, möchtest du nicht mitkommen? Ich weiß nicht, ob ich den Weg gegangen wäre und ob ich heute hier wäre, wenn nicht einfach eine Klassenkameradin gesagt wäre, wie wäre es damit, zur Jugend zu kommen? Ja, und das können wir machen. Das kannst du machen, auch wenn du in die Schule gehst. Oder wenn du 85 bist und nicht mehr in die Schule gehst. Oder alles dazwischen und drüber und drunter. Ja? Wir dürfen diesen Blickwinkel haben. Und auch einen Blick haben, wir haben eben relativ ausführlich darüber gesprochen, unseren Blick auf andere. Ja? Aber wir dürfen auch im Hinterkopf behalten, so wie Gott möchte, dass wir andere sehen, sieht er auch uns. Das ist ja nicht so, alle anderen sind ultra wichtig, außer du zählst nichts. Ja? Sondern wir sind eine von all diesen. Und er sieht dich nicht anders als den Nächsten. Und das ist wunderbar. Weißt du warum? Weil dann wissen wir, wie er sieht. Weil er sagt uns, dass er uns Menschen liebt, dass er die Welt liebt. Ja? Wenn die Welt halt alle sind, außer ich, ja, dann weiß ich ja gar nicht, wie denkt Gott über mich. Aber wenn ich ein Teil davon bin, dann weiß ich, ja, er sieht mich genauso. Was ist diese Sichtweise? Heißt das dann zu sagen, ja, ich bin etwas, ich bin wer? Ich habe es mal so formuliert. Die Gesellschaft redet viel vom Selbstbewusstsein. Die Schrift redet vom Bewusstsein, wer wir in Christus sind. Wenn du deine Bibel noch aufgeschlagen hast, in 2. Korinther Kapitel 5, hatten das jetzt auch mit dem Leben ist Meerbus mehrfach diesen Abschnitt angeschaut. 2. Korinther 5, ich lese die Verse 15 bis 17. Und für alle ist Christus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir bekommen in Christus eine neue Identität und damit auch eine neue Sicht auf die Welt und auch auf uns selber. Wie sollen wir uns sehen? Wir sind von Gott geliebte Sünder, für die Christus sein Leben gab. Viele heutzutage hätten das gerne so. Ja? Wir sind von Gott geliebt und er liebt dich so sehr, er hat sein Leben gegeben. Sünde streichen wir mal durch. Aber er liebt uns als solche. Er wusste, zu wem er auf diese Erde kam. Er wusste, er kam zu suchen und zu retten, die verloren sind. Nicht zu suchen und zu beglückwünschen, die keine Probleme haben. Ja, er wusste das und das ist wunderbare Nachrichten für uns, weil das heißt, ich muss mich nicht qualifizieren, ich muss nicht irgendwas leisten, damit das für mich gilt, sondern das gilt auch, wenn ich versagt habe, wenn ich gesündigt habe, wenn ich verkehrt gehandelt habe. Wir sind Sünder, aber wir sind von Gott geliebte Sünder. Und für die ist er gekommen, für die ist er gestorben, für die ist er von den Toten auferstanden. Und deswegen dürfen wir eine Hoffnung in Gott haben und ihn ehren und daran denken zu sagen, okay, egal was passiert, egal was diesen Sommer noch passiert, egal wie es im Herbst weitergeht, dass kein Umstand kann etwas an Gottes Liebe zu dir und zu mir ändern. Das bleibt fest, das bleibt unveränderlich. Das ist, wie Gott ist. Und auch nichts, was ich tue, kann mich trennen von der Liebe Gottes. Wie wir vorhin gesagt haben, das heißt nicht, dass er alles gut heißt, aber es heißt, dass er mich trotzdem liebt. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern obwohl ich das getan habe. Und er wusste das von vornherein. Und er sagte, das ändert das nicht. Und ich werde es beweisen. Und das ist, woran wir gleich denken wollen im Abendmahl. Wenn wir gleich das Abendmahl nehmen, dann dieses im Kopf zu haben, zu sagen, Christus ist nicht einfach nur am Kreuz gestorben, so als historisches Ereignis, das hat mit mir nichts zu tun. Sondern er kam und er hat, weil er allwissend ist, an alle Menschen, das heißt auch an mich gedacht. Wissend über jeden Gedanken, über jedes Wort, über jede Handlung, alles in der Vergangenheit, alles in der Gegenwart, alles in der Zukunft. Und er hat sich entschieden zu sagen, ich komme trotzdem. Ich verstecke mich nicht irgendwo im Himmel und mache die Augen zu und hoffe, dass nichts passiert. Sondern ich weiß, was passiert und ich komme zu dem und ich nehme diese Schuld auf mich. Und das ist sein Leib, das ist sein Blut, für uns vergossen, zu sagen, hey, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du getan hast und ich habe dich lieb und ich will dich erlösen und ich will dich verändern. Und es beginnt in unseren Gedanken. Es beginnt damit zu sagen, ich denke so über Gott, dass er so ein gnädiger, barmherziger, wunderbarer Gott ist. Das verändert mein Denken über den anderen und es verändert auch das Denken über mich selbst. Das heißt, wir müssen es immer an der Schrift abgleichen und ich schließe mit diesem Vers aus 1. Petrus 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. In dem, dass Jesus Christus gekommen ist, haben wir eine Hoffnung. Und wir sollen die Lenden unserer Gesinnung umgürten. Das ist nicht moderne Sprache, aber was sie gebraucht haben ist, wenn sie in den Alltag gegangen sind, hatten sie noch keine Gürtel in dem Sinne, sondern sie haben das so, die lange Kleidung, die sie alle anhatten, so ineinander gesteckt, damit man sich bewegen konnte. Ja? So war man bereit, dann sagen, macht das mit euren Gedanken, macht die Gedanken bereit, fasst sie zusammen, lasst sie nicht überall hinfließen, ach ja, was ist mit dem und was ist damit, und sondern sag, okay, Gott, was sagst du? Was sagt dein Wort? Wie denkst du über mich? Wie denkst du über den Nächsten? Wie möchtest du, dass ich über dich, über den Nächsten und über mich selber denke? Danke, dass du uns Vorgaben gegeben hast. Und so wollen wir auch jetzt die Zeit nehmen, uns zu erinnern und sagen, wer ist Gott? Was hat er für mich getan? Er hat es für mich getan. Wie denke ich über mich selber? Die Frage ist nicht, war ich gut genug, dass ich Abendmahl nehmen darf? Sondern ist mir durch Christi Blut vergeben in meiner Beziehung zu Gott und in meiner Beziehung zum Nächsten? Und wie sehe ich auch den Nächsten? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und du möchtest, dass wir anders werden. Dass wir nicht einfach Errettung annehmen und dann unverändert weiterleben. Nee, du hast uns eine neue Schöpfung gemacht und eine neue Schöpfung soll anders leben, anders handeln als die alte. Und ich bete, dass du meine unsere Gedanken formst. Unsere Gedanken über dich, über den Nächsten und über uns selber. Herr, dass es geprägt ist, nicht von dem, was sagen die anderen, sondern was sagst du und was sagt dein Wort. Danke, dass du uns das gegeben hast und ich bete, hilf uns, wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl kommen, hilf uns zu erinnern, wer du bist, dass du uns erkauft hast, dass wir eine Hoffnung haben, weil die Schuld bezahlt ist, der Tod besiegt ist, Christus auferstanden ist, er lebt, er hingegangen ist, uns eine Stätte zu bereiten, weil er möchte, dass wir mit ihm sind. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der bisher gesagt hat, nee, will ich nicht, Herr, dass du überführst, dass sie erkennen, hey, Gott ist wunderbar und diese Botschaft ist für mich. Und ich kann Erlösung haben, egal was ich bisher schon alles angestellt habe. Aber ich bitte auch für uns als Christen, dass wir nicht einfach so bleiben, wie wir waren, sondern dass wir uns verändern lassen und dass es beginnt mit unseren Gedanken. Herr, wirke du dieses, weil die Gedanken werden unser Handeln prägen. Herr, wir brauchen dafür deine Hilfe, wir brauchen dafür immer wieder deine Erinnerung und wir bitten dafür um deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen.